Das heutige Thema Wohlstand oder Geld und Wohlstand und Evangelium und unser Wohlstand ist natürlich sehr, sehr spannend und nicht ohne seine Tücken. Kirche und Geld haben nicht so den besten Ruf und nicht die beste Geschichte, gerade in unserem europäischen Kontext. Und immer wieder hört man so aus den Medien so die Frage, was machen denn die Kirchen eigentlich mit den ganzen Kirchensteuern und so weiter? Und ich denke mir, Kirchensteuer, kein Problem, wir als FEGler sind da raus. Aber wir merken, da ist immer so eine Skepsis. Und das Thema Geld und gerade vielleicht auch im Lipperland, wo den Leuten etwas Sparsamkeit und Verantwortungsbewusstsein mit Geld nachgesagt wird, ist es wahrscheinlich nicht leichter. Und das habe ich als in meinem Dienst als Pastor auch an vielen Stellen gemerkt. Als ich meinen Dienst begonnen habe, habe ich oft gefragt, worüber soll ich predigen? Hab Leute gefragt, so in den Gesprächen. Und dann kamen Fragen, das Evergreen Offenbarung. Sag uns, wie es weitergeht. Sag ich, du, das wusste Jesus nicht, ich kann es euch auch nicht sagen. Keine Ahnung. Dann predige doch über Erziehung, über Sexualität, auch ein ganz heißes. Ey, wir müssten doch was sagen. Homosexualität, Transgender und was auch. Dann müssen wir doch was zu sagen. Sag uns, wie das läuft und so weiter. Keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt, predige doch mal über Geld. Sag uns doch mal, wie das geht. Wenn wir Gespräche führen, da kam keiner zu mir und sagt, boah, ich habe echt Probleme damit, mit meinem Geld umzugehen. Ich weiß nicht, wofür ich es eigentlich ausgeben sollte. Ich mache es einfach. Und darüber wird dann nicht gepredigt. Und wenn man darüber gepredigt wird, dann immer so mit so einem gewissen Vorurteil. Ja, der will ja mein Geld. Will ich nicht. Und das sage ich von vornherein. Ich will nicht euer Geld. Ich will nicht euer Geld. Ich möchte, dass das Evangelium unser Herz auf eine Art und Weise prägt und durchdringt. Dass wir geprägt sind von Gottes Liebe und auf diese Art mit unserem Geld umgehen. Ob ihr da mehr gebt oder nicht, das liegt in eurer Verantwortung. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns da prägen lassen vom Evangelium, wie wir mit unserem Wohlstand umgehen. Und auch wenn wir merken, gerade in den letzten Jahren, dass unser Wohlstand abnimmt, leben wir doch in einer Zeit und in einem Land, in dem Leute global gesehen, historisch gesehen, noch nicht mal ansatzweise in die Nähe dessen kommen, was wir an Wohlstand momentan erleben. Ich erzähle das immer wieder meinen Jungs. Wenn die sich über irgendwas beschweren, sage ich, hast du auf den Lichtschalter gedrückt und es kam Licht? Ja. Hast du den Wasserhahn aufgemacht und es kam Wasser raus? Ja. Hast du Klamotten an? Ja. Hast du heute was gegessen? Ja. Sage ich, dann hast du keinen Grund gerade zu motzen, dass du zu wenig hast. Noch nicht mal ansatzweise. Weil wir in einem Wohlstand leben und trotzdem merken wir, dass es schwierig ist, sich da zu manövrieren und die Maßstäbe des Königreiches Gottes umzusetzen. Darum werden wir drei Fragen über das Thema Geld uns heute stellen. Denn wir merken, es ist schwierig, darüber zu predigen, gerade als Christ, weil irgendwie, darüber redet man nicht. Und wir merken, da ist irgendwie so eine Macht im Geld, die uns daran hindert. Und die Frage ist, wie übt Geld und Wohlstand Macht über uns aus? Warum hat Geld und Wohlstand Macht über uns? Und wie können wir mit dieser Macht umgehen? Wie können wir diese Macht über uns und über unser Leben brechen? Und dafür schauen wir in ein Buch aus dem Alten Testament zu dem Propheten Maleachi, bei dem wir nicht genau wissen, wer er war, sondern nur wissen, in welcher Zeit er ungefähr gewirkt hat. Nämlich zu der Zeit von Nehemia und dem Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Und dort hinein spricht er zu den Menschen, die im Grunde den Tempel und alles drumherum wieder aufbauen. Und wir schauen ins dritte Kapitel. Wir werden aber zunächst einmal mitten im Kapitel anfangen und dann an den Anfang springen. Wie übt Geld und Wohlstand Macht über uns aus? Gott sagt: Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich. Ihr aber fragt, wie betrügen wir dich denn? Ihr unterschlagt etwas vom zehnten Teil und von den Abgaben. Deshalb liegt ein Fluch auf euch, doch ihr betrügt mich weiter, ihr das ganze Volk. Das ist so der Mittelteil des dritten Kapitels von Maleachi. Ziemlich steil, was Gott hier macht. Und wir merken hier etwas von der Macht des Geldes und von der Macht des Geldes, des Wohlstandes, der nicht geteilt wird, sondern für sich behalten wird. Gott kritisiert das ganze Volk, nicht nur Einzelne, nicht nur die Reichen, die 1%. Klammer auf, global gesehen gehören wir zu den 1%. Klammer zu. Er kritisiert das ganze Volk, weil da eine Herzenshaltung sich eingeschlichen hat. Und dann spricht er darüber, dass die Art, wie sie mit dem Geld umgehen, einen Fluch auf sie gebracht hat. Also eine Macht, die sie fesselt. Wir denken bei Fluch immer etwas an Okkultes, an Zauberer oder Ähnliches. Der Fluch der Sünde, darüber spricht die Bibel an vielen Stellen, ist eine Macht, die uns im Grunde festhält und an dem hindert, was wir eigentlich tun sollten. Und Gott sagt, ihr betrügt mich. Und dieses Wort betrügen kommt hier ganz, ganz häufig vor. Ganz häufig. Aber das Wort betrügen hört sich so harmlos an im Vergleich zu dem hebräischen Wort, was da steht. Das hebräische Wort kommt eigentlich nicht so häufig vor im Alten Testament. Es kommt nur noch an einer anderen Stelle vor. Und das Wort betrügen bedeutet eigentlich plündern, ausrauben und zwar gewaltsam unterdrücken und gewaltsam etwas von jemandem wegnehmen. Genauso wie die Wikinger über Irland hergefallen sind, als Macht, die sind rein und die haben nicht einfach gesagt, hier könntet ihr uns euer Gold geben und wir geben euch dafür ein paar schöne Wikingerhelme. Nee, die sind hin und mit Schwert und Bumm und haben sich's einfach genommen. Willkürlich, gewaltsam. Und mit diesem Wort spielt Gott hier und er macht deutlich, Leute, ihr gebt nicht, was ihr geben solltet. Und damit unterschlagt ihr es. Und nicht nur ihr denkt vielleicht, warte mal, wie können wir denn Gott betrügen? Das ist doch Blödsinn. Und genau das sagen auch die Leute. Dieser Dialog, der da stattfindet, ist quasi ein fiktiver Dialog zwischen dem Propheten und Gott selbst. Und Gott sagt, und dann sagen die, wie können wir denn dich, den König aller Könige, wir haben eben gesungen, den König aller Könige, wie können wir dich, den Herrn aller Schatzkammern, wie können wir dich denn betrügen? Indem ihr mir nicht das gebt, was mir zusteht, indem ihr nicht den Anteil gebt. Damit beraubt ihr mich. Und was dahinter steckt, ist ein Bild, was uns oft verloren geht. Denn eine Macht und diese böse Macht des Geldes ist, dass wir denken, dass wir die Besitzer unseres Wohlstands und unseres Geldes sind. Das ist so die erste Falle, in die wir oft tappen und das ist die erste Kraft, die dann auf uns wirkt. Wir denken, wir sind die Besitzer, die Eigentümer unseres Geldes und unseres Wohlstandes. Dabei sind wir lediglich Verwalter. Denn wenn wir auf die Schöpfung sehen, dann sehen wir, dass eigentlich Gott derjenige ist, dem alles gehört. Er stellt es uns nur zur Verfügung, damit wir damit arbeiten können, als seine Ebenbilder, als seine Könige, damit diese Welt, die von der Sünde entstellt ist, durch das, was wir investieren in diese Schöpfung, heil wird. Also die erste Macht der Sünde, dass wir der Illusion erliegen, dass wir die Besitzer unseres Wohlstands sind und nicht nur die Verwalter. Und das taucht an einer anderen Stelle auf, nämlich in 1. Chronik 29, Vers 16, als David mit dem Volk anfängt, die Gaben zu sammeln, um diesen Tempel überhaupt zu bauen, den ersten Tempel. Dort heißt es und dort sagt David, Herr unser Gott, alles das, was wir gespendet haben, kommt aus deiner Hand und wir bauen damit ein Haus für deinen heiligen Namen. David ist sich total bewusst, die ganzen Spenden, die wir gesammelt haben, das kommt eigentlich von dir. Wir sind nicht Besitzer. Wir verwalten es nur, um etwas Größeres zu machen. Und das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes bedeutet, wir nehmen das, was Gott uns gegeben hat. Die Talente, die Zeit, die Lebenszeit, die du hast, das Geld, was du hast. die Kontakte, die du hast, und wir investieren es, wir behalten es nicht für uns, wir hamstern es nicht für uns, sondern wir investieren es, damit etwas entsteht. Damit etwas Größeres entsteht als all das, was ich alleine beitragen könnte. Denn wenn jeder seinen Anteil gibt, dann entsteht etwas, was diese Welt nach und nach heilen kann. Wir könnten investieren. Wir klagen oft über den Hunger in dieser Welt. Es gibt genug Essen. Es gibt mehr als genug Essen, um unsere Welt zu versorgen. Es gibt genug Geld, um Menschen zu versorgen. Es ist nur nicht bei allen Menschen. Es ist nicht dort, wo es gebraucht wird an vielen Stellen. Und das ist eigentlich das Tragische an diesem Ganzen. Wir denken in einer Zeit, in der wir uns so viel verdienen können, dass wir diejenigen sind, die unseren Wohlstand aufgebaut haben. Und vielleicht sagst du so innerlich, ja, aber warte mal, ich arbeite doch für mein Geld. Ich investiere doch meine Zeit, meine Kraft, investiere mein Leben, damit ich Geld bekomme. Du hast dein Leben, deine Fähigkeiten nicht aus dir bekommen. Stell dir mal vor, du wärst im 11. Jahrhundert in der Mongolei geboren. Als Tochter oder als Sohn eines Schäfers. Du hättest ganz andere Möglichkeiten. Schulbildung? Nee. Studium? Außer Frage. Fließendes Wasser? Wenn du das Erwachsenenalter erreicht hättest, wäre das schon ein großer Gewinn. An diesem einfachen Beispiel merke ich, wie viel von dem, was ich habe, meine Geschichte, eigentlich ein Geschenk ist und wie abhängig ich bin. Ich bin nur ein Verwalter. Und dann schaue ich anders auf das, was ich habe. Das zweite Problem dabei ist am Geld. Es ist nicht nur, dass wir denken, wir sind die Besitzer und verwalten es, sondern dass wir dann eben nicht damit umgehen, so wie ein Verwalter es tut. Wir horten das Geld, was wir haben. Wenn ich ein Banker wäre, und das ist so völlig irrational, weil Zahlen und ich, nee. Aber stellt euch mal diesen unrealistischen Fall vor, ich wäre Banker. Und da kommt jemand zu mir und sagt, hier, ich gebe dir Geld, damit du es investierst. Und ich möchte, dass du das für die und die Zwecke investierst. Ich sage, ich habe was viel Besseres. Ich mag Autos und Autos sind so gut, sind aber nicht wertsteigernd. Aber ich finde Autos so gut und ich investiere das Geld in Autos. Dann wäre das Betrug. Und das ist genau das, worüber Gott spricht. Er hat uns Dinge zur Verfügung gestellt. Aber wir investieren das, was er uns gegeben hat, nicht dafür, wofür wir es eigentlich sollten. Denn er hat uns Gaben, Geld und vieles mehr zur Verfügung gestellt, damit wir es investieren, damit Menschen in Berührung mit ihm kommen, damit Menschen ganzheitlich geholfen wird, damit Menschen versorgt werden. Die Diakonie ist genau aus diesem Grund entstanden. Unsere Sozialgesetze sind genau aus diesem Grund entstanden, weil Christen sagten, wenn wir Geld zusammenlegen, um Menschen zu helfen, dann fördern wir sie, damit sie nicht ins Bodenlose fallen, sondern damit sie aufgefangen werden. Damit sie nicht überlegen müssen, rufe ich einen Notarzt oder nehme ich einen Kredit auf für mein Haus, um den Notarzt zu rufen. Und all das beginnt damit, wie wir mit dem umgehen, was er uns gibt. Sein Ziel ist, dass durch unser Handeln sein Friede diese Welt zusammenführt. Und wenn wir es nicht tun, dann missbrauchen wir diese Welt. Das ist mehr als einfach nur, ja, das ist eine schlechte Angewohnheit. Das ist wie ein Fluch. Das ist etwas, was diese Welt kaputt macht und komplett auseinandertreibt. Und es ist mehr als einfach nur Geiz. Es ist eine böse Macht, die unsere Welt nach und nach kaputt macht. Aber was ist Gier eigentlich? Was ist denn Materialismus? Dass wir blind werden für unseren Geiz und unseren Materialismus. Das ist die zweite Seite. Wir sehen uns nicht nur als Besitzer, ich komme gleich zu der Definition, wir sind nicht nur, denken nicht nur, dass wir Besitzer sind, sondern dass wir oft blind werden dafür, dass wir geizig und materialistisch sind. Und weil wir uns oft nach oben vergleichen. Das ist ein psychologischer Fakt. Wir vergleichen uns nie nach unten. Wir vergleichen uns immer nach oben. Die Leute, die über uns haben. Deswegen, es gibt immer Leute, die mehr Geld haben als wir. Statt zu sehen, was ist denn mit den Leuten, die weniger haben? Wie gehen die denn damit um? Aber das ist das andere. Wir werden blind dafür. Und das wird deutlich daran, dass Jesus zum Beispiel ganz oft sagt, dass wir Acht haben sollen auf Habgier. Und ich finde die Definition von Habgier und Geiz von Timothy Keller sehr schön. Er sagt, Materialismus und Gier sind ein Überschuss an Sorge, Liebe, Bedürfnis nach Geld und Besitztümern. Also ein Überschuss, zu viel des Guten an Sorge über das, was ich habe oder nicht habe, Liebe zu, ein Bedürfnis nach Geld und Besitztümern. Und wenn das mich prägt, dann werde ich oft blind dafür, was ich alles habe. Und ich sehne mich nach mehr. Und Jesus warnt seine Jünger und sagte zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Er sagt, Leute, passt auf, euer Leben ist mehr als das, was ihr habt. Passt auf, habt Acht, öffnet eure Augen, schaut genau hin, denn das erwischt euch kalt. Das sagt er nicht bei Ehebruch. Er sagt nicht, hab Acht, dass ihr nicht die Ehe brecht. So nach dem Motto, huh, ist ja gar nicht meine Frau. Wie ist denn das passiert? Aber bei Habsucht, bei Gier, da passiert das recht schnell. Oh ja, ich hab nicht, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann schleicht sich da etwas ein. Weil Geiz, Materialismus, Gier kann dazu führen, dass wir blind werden. Blind werden für diese Macht, die uns innerlich aussaugt. Dass wir das Materialist, dass wir die Dinge, die wir haben, nur als Verwalter bekommen haben. Und dann leben wir einfach so hin und lassen uns von dieser Kraft treiben. Und was daraus deutlich wird, ist, dass es jeden betrifft. Immer wieder, wenn diese Sachen kommen, dann Maleachi, alle. Jesus sagt, zu allen. Und ich gehe mal eine Arbeitshypothese ein, dass dieses Thema jeden betrifft. Jeden. Jeden in unterschiedlichem Maße. Aber es betrifft jeden. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen. Aber weil wir dafür oft blind werden, sag ich mal, jeden, und jeder prüft sich. Und jeder fängt an, mit Gott darüber zu reden. Ist das so? Dass jeder Gott die Möglichkeit gibt, diesen Blankoscheck ausstellt, von dem Luisa gesprochen hat, zu sagen, Gott, da darfst du mir jetzt auch hineinsprechen. Ich kann blind dafür werden, aber ich erlaube dir, da hineinzusprechen. Denn wenn wir jetzt hier sitzen und uns einfach ärgern, dass ich jetzt über Geld spreche, und wenn wir daraus nichts lernen, wenn wir Gott da nicht dran arbeiten lassen, dann ist es vielleicht, liegt es vielleicht daran, dass wir blind dafür geworden sind, wie uns diese Macht beherrscht. Und Gott gibt uns einen Umgang, wie wir damit umgehen können. Und er gibt uns den Hinweis, wie wir mit der Macht des Geldes umgehen können. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich. Wie betrügt, ihr aber fragt, wie betrügen wir dich denn? Ihr unterschlagt etwas vom zehnten Teil und von den Abgaben. Das ist das, was Maleachi sagt. Das ist die Lösung. Gebt den zehnten Teil. Und das ist nicht etwas Neues, was Maleachi da einführt. Das ist seit Genesis gibt es dieses Gebot, dass der zehnte Teil von dem, was Gott uns anvertraut hat, noch nicht mal alles, sondern nur 10%, dass wir das Gott wieder zurück zur Verfügung stellen, damit er damit arbeiten kann. Und er sagt, gebt ihm das, aber das Volk wehrt sich. Und diese Gabe oder diese 10% finden sich auch im Neuen Testament. Sie finden sich an einer Stelle im Neuen Testament. Und einige sagen, ja, warte mal, im Neuen Testament gibt Jesus ja nicht vor, dass wir den Zehnten geben müssen. Es wird nicht besser. Denn im Neuen Testament sind die Segnungen größer, also sind die Erwartungen größer. Wie sagte das mal ein ganz berühmter Mann, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefragt. Ich glaube, das war Spider-Man. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Aber genau das ist es. Wir sind reich beschenkt, darum wird viel von uns erfragt. Jesus sagt an einer Stelle in einer Unterhaltung mit den Pharisäern, spricht er mit ihnen über den Zehnten. Und er sagt, wehe euch, ihr Pharisäer, denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze. Die waren echt, die waren sehr, sehr gründlich. Die haben sogar den zehnten Teil von Gewürzen und Minze, also von den Dingen, die sie im Garten hatten, haben sie abgegeben. Und jedem Gartengewächs. Gleichzeitig beachtet ihr aber nicht die Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott. Das solltet ihr aber tun. Jesus kritisiert nicht, dass sie den Zehnten geben. Er kritisiert, dass sie darüber hinaus nichts mehr geben. Ich habe meinen Zehnten gegeben. Oh, da ist jemand, der Unterstützung braucht. Ha, mein Budget ist für diesen Monat aufgebraucht. Sorry. Und was er kritisiert, ist eine Haltung, die vom Geld zerfressen ist, von der Macht des Geldes zerfressen ist. Und die Pharisäer, Gesetzeslehrer, sind blind dafür, weil diese Macht sie so eingenommen hat, dass sie sagen, nee, 10%, nee. 10% sind nur der Anfang. Das ist der Beginn von dem, wovon Jesus spricht. Und alles andere, was über die 10% geht, das ist das, was Gott uns in Liebe aufgibt. Wir sehen, dass Jerusalem, und Jerusalem ist da nicht das glorreichste Beispiel, aber die haben all ihren Besitz abgegeben. Teilweise ohne Verstand, so dass Paulus noch mal einen Brief schreiben musste und sagen musste, unterstützt die mal. Die haben zu viel weggegeben. Aber wir sehen, dass da eine Spannung ist. Dass wir den Zehnten geben können und trotzdem blind sind für die Macht des Geldes. Dass wir trotzdem da gefangen sind. Jesus hebt den Zehnten hier nicht auf. Sondern Jesus macht deutlich, dass der Zehnte im Neuen Testament noch viel mehr geprägt werden muss von seiner Liebe. Und wir sind herausgefordert, unser Herz da nicht prägen zu lassen von einfachen Gesetzen. Ja, Johann hat gesagt 10%. Nee, ich möchte, dass wir freigebig geben, weil wir frei empfangen haben. Weil ich glaube, dass es das ist, was uns das Evangelium lehrt. Ein Pastor, der mich da sehr herausgefordert hat, ist Mark Driscoll. Der hat gesagt, als sie geheiratet haben als Ehepaar, er hat studiert, die hatten ganz, ganz wenig Geld, aber sie haben als Ehepaar beschlossen, 10% zu geben. Die haben gesagt, 10% war für uns der Start. Und jedes Jahr haben sie, jedes Mal, wenn sie das Budget geplant haben, gesagt, Gott, wo können wir dir mehr geben? Wo müssen wir dir mehr geben? Und haben geschaut, wo ist es denn nötig, mehr als 10% zu geben? Wo unterstützen wir das denn? Wo sollte es mehr sein? Aber das ist eine Haltung, die von Freigebigkeit, nicht von Gesetzlichkeit geprägt ist. Aber warum ist dann denn dieser Widerstreit? Woher kommt das denn? Warum hat denn Geld so viel Macht über uns? Warum hat denn Geld so viel Macht und warum ist es so unangenehm? Vielleicht wünscht ihr euch, dass ich endlich zum Punkt komme. Und zwar nicht, weil ich lange predige, sondern weil das Thema so unangenehm ist. Ich habe noch einen letzten Punkt für euch. Warum ist es denn so schwierig? Es ist so schwierig, weil das Geld für uns mehr ist als einfach nur ein Zahlungsmittel. Gott sagt, Vers 10 in Malachi, bringt den Zehnten vollständig zum Vorratshaus, also in den Tempel zum Vorratshaus, damit im Tempel genug es zu essen gibt. Und der Vorratshaus, die Schatzkammer des Tempels, ist nicht der Ort, wo gebetet wurde, sondern das Vorratshaus war der Ort, von wo aus das Geld, was dort gesammelt wurde, in die ganze Nation hineingebracht wurde. Wo Leute, die Leviten, die Priester unterstützt wurden, dort, wo Arme versorgt wurden und. Dort wurde es gesammelt und das war nur der Aufbewahrungsort, um es rauszubringen in diese ganze Nation. Er lädt uns ein und er sagt, bringt es zu mir, bringt dieses Geld, diesen zehnten Teil, bringt es zu mir. Lasst es nicht in euren Schatzkammern lagern, sondern bringt diese 10% zu mir und lasst mich damit arbeiten. Gebt etwas ab. Und darum machen wir das auch als Gemeinde. Wir behalten das Geld nicht nur für uns. Wir geben was der Allianzmission, wir geben was dem Bund. Auslandshilfe war jetzt etwas, wo... Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie reich werden wollen. Es geht darum, dass wir durch das Geld, was wir bekommen, diese Welt mit seinem Frieden erreichen wollen. Aber das Problem ist, dass wir es oft nicht zu ihm bringen, sondern selber dieses Geld verwalten wollen in unserer Schatzkammer. Die Frage ist, in welche Schatzkammer legst du lieber dein Geld an? Was ist deine Schatzkammer, wo du dein Geld hinbringst? Denn wenn es dir schwerfällt, Geld, vielleicht eine Überweisung an die Gemeinde zu machen oder sowas, wo fällt es dir leicht? Wo geht das fast von alleine? Ich meine, das Internet hat das Bezahlen unglaublich einfach gemacht. Ein Klick und zack, bei Amazon ist die Sache gekauft. Ein Klick und zack, die Sachen sind bestellt. Das geht ganz schnell. Die eigentliche Schatzkammer, die dahinter ist, liegt aber tiefer. Und ich gebe euch drei Beispiele, okay? Drei Beispiele. Ich meine, ihr habt eh keine andere Wahl, aber wir fangen mal an. Wenn du Schwierigkeiten, Geld für die hast, für Gemeinde zu geben, wofür gibst du es an, aus? Ist es Kleidung, Technik, Werkzeuge, damit du gut aussiehst, wenn du hier im Gottesdienst bist oder auf der Arbeit, damit Leute sagen, boah, die macht was her, der macht was her. Das ist schön. Dann ist deine Schatzkammer vielleicht die Anerkennung, die Zuwendung der Menschen für das, was du hast. Und du identifizierst dich von dem Blick der Leute. Du denkst, ah, ich bin, was ich habe. Und so investierst du in diese Schatzkammer. Vielleicht ist deine Schatzkammer aber dein Haus. Nicht, dass ich sage, dass es bei euch so ist, aber ich kenne das aus meiner Geschichte. Ich kenne jemanden, der hat 4 Häuser gebaut. Und jedes Mal, wenn sie drin waren, war das irgendwann so nach ein paar Jahren war es nicht mehr gut genug. Und das ist meiner Kultur, ist das oder so, das Haus, so da ist das Russlanddeutsche so, schaffe Häuslebauer. Und das hatte auch ganz viel mit Besitz zu tun. Ich muss ja was übergeben für die Kinder, war das. Ich muss ja was hinterlassen. Ich muss ja etwas Größeres hinterlassen als das, was ich bekommen habe. Grundsätzlich ein guter Gedanke. Das Ding ist, keines der Kinder wohnt in einem der 4 Häuser. Und mittlerweile ist die Person im Ruhestand, hat aber immer noch Schulden und ringt darum. Da wurde eingezahlt in eine Kasse, die etwas mit, was ist meine Identität, was hinterlasse ich, was ist mein Erbe? Und was meine Bedeutung ist nur so groß wie mein Erbe, was ich hinterlasse. Vielleicht denkst du, ah nee, ich bin sparsam. Ich weiß gar nicht, für Klamotten Geld ausgeben, nein, auf keinen Fall. Ich bin total der Asket. Ich spare mein Geld. Dann ist vielleicht deine Schatzkammer dein Bankkonto und die Höhe der Zahl. Wie viel du gespart hast, wie viel Ertrag du hattest. Denn statt es zu investieren, sparst du und sparst du und sparst du. Und du willst Sicherheit dadurch. Sicherheit für schwere Zeiten. Du hast gute Begründungen dafür. Das ist oft das Problem an diesen Schatzkammern. Wir haben gute Begründungen und wir bewachen diese Schatzkammern. Und vielleicht ärgerst du dich gerade über mich und über diese Beispiele. Dann klopfe ich vielleicht gerade an deiner Schatzkammer an. Denn dann gehen alle Alarmanlagen hoch und du sagst, ey, pack das bloß nicht an. Aber diese Schatzkammer der Sicherheit, haben wir nicht in den letzten Jahren gemerkt, wie unsicher diese Welt geworden ist? Wie Geld plötzlich an Wert verlieren kann? Und zwar nicht nur bei uns, sondern global. Plötzlich war das Geld deutlich weniger wert. Wie gehen wir also damit um? Weil wir etwas anderes als Gott zu einer Quelle für unsere Identität, für unsere Liebe, für Annahme machen, wird es zu unserer Schatzkammer und wir erwarten davon Heil, Ganzheit, Anerkennung. Und darum hat Geld so eine große Macht über uns. Weil Geld plötzlich zu mehr wird als einfach nur ein Bezahlungsmittel. Es wird zu etwas, was uns Identität gibt, etwas, was uns Sicherheit gibt, etwas, was uns vielleicht Anerkennung und Liebe gibt. Wie breche ich nun diese Macht des Geldes? Wie komme ich da raus? Wie komme ich raus aus diesem Zyklus? Und dafür gehen wir in den ersten Teil. Wir werden es nicht schaffen, Genauso wenig, wie wir so ein Herz mit der Hand formen können. Ja, schön, wenn, dass ihr das ausprobiert, dass ihr noch wach seid. Maleachi sagt, der Herr Zebaoth sagt, seht, ich schicke meinen Boten, er soll mir den Weg bereiten. Der Herr, den ihr sucht, kommt bald zu seinem Tempel. Gebt acht, der Engel des Bundes, über den ihr euch freut, ist schon unterwegs. Wer kann den Tag ertragen, an dem er kommt? Wer kann bestehen bleiben, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen, wie die Lage des Wäscher. Er setzt sich hin, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Nachkommen Levis. Er läutert sie wie Gold und Silber. Dann wird der Herr sie für gerecht halten. Und sie können ihm Opfer darbringen. Maleachi macht deutlich, Gott wird jemanden schicken, der Reinigung bringen wird. Für das Geld, für den Umgang im Geld. Und er fängt beim Tempel an. Und als Jesus nach Jerusalem einzieht, als König gefeiert wird, derjenige, der das Reich Gottes bringt, wo geht er danach hin? In den Tempel. Und was macht er da? Der kauft nicht ein, der schmeißt die Sachen um, verscheucht die Leute und macht deutlich, das ist nicht das, wofür dieser Tempel da ist. Er reinigt diesen Ort, weil er nicht mit ansehen kann, wozu es geworden ist. Und die Pharisäer kritisieren ihn und er sagt, ich werde diesen Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die sagen, das ist Häresie, das gibt's doch nicht. Was er damit meint ist, ich werde das Feuer sein und das Feuer wird mich zuerst treffen, damit es euch nicht verschlingt. Auf diese Art und Weise geschieht die Reinigung. Die Reinigung geschieht, weil Jesus für uns in das Feuer gegangen ist, weil er für uns gestorben ist. Normalerweise, jeder Götze, alle Macht, die sündhaft ist, die erfordert von uns ein Opfer. Jesus geht genau den anderen Weg. Er gibt sich als Opfer, damit wir mit ihm leben können. Und genau darüber spricht Maleachi. Er kommt und er reinigt. Und die Leute denken, ja super, der macht hier alles platt und so weiter. Ja, das macht er auch. Aber eben nicht so, wie sie es dachten. Er kommt und gibt sein Leben und bricht die Macht. Damit Liebe, das ist, was uns dazu befähigt, Geld zu geben, frei zu geben. Weil ich weiß, da ist einer, der hat sein Leben gegeben, damit ich frei sein kann. Da ist einer, der mich befreien will. Der will mich befreien von diesen Dingen, von denen ich Anerkennung, Liebe haben will. Aber er hat sein Leben gegeben, damit ich es bei ihm finden kann. Diese Reinigung ist aber nicht immer einfach. Luisa hat es beschrieben, dass es für sie ein langer Prozess war, wo Gott immer wieder an ihr gearbeitet hat. Aber es beginnt mit diesem Moment, wo wir sehen, dass Gott sich uns mit Liebe zuwendet. Jesus kam und starb für dich. Er kommt und reinigt uns mit all dem, mit all dieser Macht, die auf uns einwirkt und will uns freisetzen. Er will uns freisetzen, weil du und ich der Schatz seines Herzens sind. Er stirbt für uns. Er ist anders als diese Welt und er möchte, dass wir frei werden. Kein Druck, sondern eine Einladung. Frei habt ihr bekommen, frei sollt ihr geben. Gott befreit uns von dieser Macht durch Jesus, durch das, was er gegeben hat, durch seine Liebe. Darum, wenn ihr heute euch vielleicht hinsetzt und darüber nachdenkt, wie ihr mit euren Finanzen umgeht. Setzt euch nicht mit dem Taschenrechner dahin. Setzt euch mit dem Kreuz dahin. Schaut an, was Jesus für euch getan hat. Schaut an und lasst es euch zusagen. Lasst euch lieben. Lasst euch es zusagen, wie sehr er euch liebt. Dass er mehr für euch will. Und wenn ihr dann geprägt worden seid von dieser Liebe, dann könnt ihr auch freigeben, weil ihr frei bekommen habt. Wenn ihr euch heute hinsetzt, dann wünsche ich euch, dass ihr erfahrt, dass ihr Gottes Herzensschatz seid. Und auf diese Art und Weise dann anfangt, freizügig zu geben. Ich habe euch von vornherein gesagt, ich will nicht euer Geld. Ich will, dass ihr euch gesund lieben lasst, damit ihr nicht mehr unter der Macht der Sünde steht. Dass ihr mit dem, was Gott euch anvertraut, sein Reich baut. Geld ist genug da. Kraft ist genug da. Die Frage ist, ob wir es hingeben oder nicht. Er, der sein Leben für uns gegeben hat, lädt uns ein, zunächst seine Liebe zu empfangen. Und weil wir dadurch gereinigt werden, freizügig zu geben. Gott segne euch dabei. Amen.